Ja, bevor ich jetzt beginne, ist mir gerade noch was eingefallen, was ich vergessen hatte. Falls ihr nämlich von den in Publikationen des Bibelbundes etwas mitnehmen wollt, hier im ersten Stock, da ist der Tisch vom Bibelbund, da könnt ihr diese Sachen mitnehmen, diese Hefte gratis als Ansichtsexemplare mitnehmen. Wenn ihr sie regelmäßig bestellen wollt, könnt ihr auch dahin gehen. Das sind auch einige meiner Bücher. Falls ihr gerne Bücher lest, habe ich über einige Themen was geschrieben, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Ja. Jetzt möchte ich mit euch gerne nach Israel gehen. Genauer gesagt nach Jerusalem. Stellt euch einmal mit mir so auf den Ölberg. Einige waren sicherlich schon in Israel gewesen. Die haben jetzt das Panorama vor sich. Erstmal ist es wärmer als hier. Es ist trockener als hier. Es wachsen nicht so viele Bäume. Es ist nicht so grün wie hier. Nun, ich kenne diese Aussicht eigentlich ganz gut. So einmal bis zweimal im Jahr mache ich eine Studienreise nach Israel und finde es immer wieder schön, diese Orte zu sehen, in denen ja so viel passiert ist. Und wenn wir jetzt im Hintergrund den Ölberg haben, wir stehen oben darauf, wenn wir heute da sind, dann schauen wir ins Tal vor uns und da ist der Tempelberg und dann ist da die Felsen, der Felsendom drauf mit einer goldenen Kuppel. Rechter Hand vor uns liegt dann die Kapelle Dominus Flevit, da wo Jesus weinte über Jerusalem. Etwas weiter unten am Berg liegt eine Kapelle mit einer goldenen Kuppel, die an Maria Magdalena erinnert. Und noch ein bisschen weiter unten ist die Kirche der Nationen, die an den Garten Gethsemane erinnert. Wenn wir heute auf dem Ölberg stehen, dann haben wir linker Hand einen riesigen Friedhof, den größten jüdischen Friedhof überhaupt weltweit. Denn viele der frommen Juden denken sich, wenn einmal der Messias kommt, dann wird er durch das goldene Tor in der Südseite in die Stadt hineingehen. Und deshalb wollen sie ganz schnell dabei sein. Und das ist der nächste Punkt am goldenen Tor. Und deshalb stehen sie da. Wenn wir uns jetzt einmal zurückversetzen, 2000 Jahre, dann sah das ein bisschen anders aus. Wenn wir mit Jesus und seinen Jüngern nach Jerusalem gekommen wären, oben vom Ölberg herunter, so wie er das getan hat, eine Woche bevor er gestorben, hingerichtet worden ist am Kreuz in Jerusalem, dann kam er von Lazarus, den er auferweckt hat. Er kam von Bethanien auf der anderen Seite des Berges über den Ölberg hinüber und dann war vor ihm eine weite Fläche, da waren keine Gebäude, keine Kirchen standen da, sondern das war landwirtschaftlich genutzt. Da waren Dattelpalmen, vor allem waren da viele Ölbäume, deshalb ja auch der Name Ölberg. Unten, direkt am Tal, gerade bevor man in die Stadt hineinkommt, da war ein riesengroßer Ölgarten mit Ölbäumen, eben der Garten Gethsemane. Der Garten, in dem Jesus des Nachts mit seinen Jüngern geschlafen hatte und da, wo er sich zurückgezogen hatte, ehe er dann von den Soldaten festgenommen worden ist. Und wenn wir jetzt oben auf dem Ölberg stehen zur Zeit Jesu, dann würden wir direkt vor uns das Tempelplateau sehen. Ein riesiges Plateau, in dem eine 500.000 Menschen raufkommen können. Und direkt in der Mitte dieses Plateaus ein Weltwunder der Antike. Ein riesiges Gebäude mit goldenen Zinnen oben darauf. Wenn morgens die Sonne aufging, dann leuchtete das. Von weithin konnte man das sehen. Und lauter Menschen, die da waren, ständig stieg der Rauch auf von den Opfern, die man Gott gebracht hatte, mit dem Vorhof der Heiden, dem Vorhof der Frauen, dem Vorhof der Männer und dem Allerheiligsten im Hauptgebäude. Und all das konnte man vom Ölberg aus sehen. Man konnte das Gewusel der Stadt sehen, immer mehr der Juden und der Touristen, die sich einfanden, um beim Passafest dabei zu sein. Und dann kommt Jesus diesen Berg hinunter. Im Hintergrund all die weißen Häuser mit dem weißen Kalkstein, der typisch für die Region ist. Linker Hand sehen wir die großen Villen, hat man ausgegraben, die großen Villen der reichen Juden. Große Anlagen, die haben da viel Platz gehabt. Das war die Stelle, wo ehemals David, 1000 Jahre vorher, seinen Palast gebaut hat. Und auch die Grundmauern dieses Palastes hat man zwischenzeitlich ausgegraben. Vielleicht könnt ihr es euch ein bisschen vorstellen. Wenn nicht, kommt einmal mit, schaut euch das vor Ort an. Das ist auch ganz spannend. Ich lese euch jetzt mal vor und lade euch ein, mitzulesen aus Johannes Kapitel 12. Johannes Kapitel 12, wir sind jetzt 1000 Jahre, 2000 Jahre zurück. Wir sind jetzt mit Jesus unterwegs in die Stadt Jerusalem. Und Jesus weiß schon, eine Woche später wird er hingerichtet sein. Eine Woche später wird er auferstehen und damit aller Welt zeigen, er ist Gott. Johannes Kapitel 12, Abvers 12. Johannes 12, Abvers 12. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, da sie bei ihm war, als Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, legten Zeugnis ab. Darum ging ihm die ganze Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Wie ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, alle Welt läuft ihm nach. Also soweit. Hier haben wir den triumphalen Einzug nach Jerusalem, das, was man allgemein Palmsonntag nennt. Hier steht ja auch ein Tag nachher, also das heißt ein Tag nach dem Sabbat, das heißt der Sonntag vor Ostern. Und Jesus kommt da herunter durch diese landwirtschaftliche Region. Das ist nicht normal, dass die Leute da stehen. Wir finden es hier beschrieben, der Ruf ist Jesus vorausgeeilt. Das heißt, die Menschen wussten, jetzt kommt Jesus und wir wollen ihn sehen. Und wir wollen ihn nicht nur sehen, wir wollen ihn feiern. Und das hat man halt damals so gemacht, die Parallelevangelien zeigen das auch, da haben sie Palmwedel genommen, von den Dattelpalmen, die wuchsen ja auf dem Ölberg, die hat man abgeschnitten und genommen und auf den Weg gestreut. Das war damals eine Sitte, die ungefähr 200 Jahre alt war, 200 Jahre vorher, da begann das, das war so ein Zeichen, einen König willkommen zu heißen. Eigentlich noch mehr den Messias, den von Gott gesandten Befreier des Volkes Israel willkommen zu heißen. In den Parallelevangelien lesen wir, dass auch manche Leute ihre Kleider auszogen, also so die Jacken auszogen und auf den Weg legten, um zu zeigen, du bist König. Und genau das riefen sie ihm auch zu. Hosianna, dem, der da kommt, im Namen des Herrn. Irgendwie die Leute waren begeistert. Das muss so eine Art Volksfestatmosphäre gewesen sein. Oder vielleicht so, wie wenn irgendwo ein Popstar ankommt und dann sind alle seine Fans da und jubelt ihm zu und wollen ein Foto von ihm haben, wollen ein Autogramm haben oder so. So ähnlich müssen wir uns das vorstellen. Vielleicht wie ein hoher Politiker, wo dann vorher schon alles abgesperrt ist. Naja, hier hat keiner abgesperrt, aber die Leute sind begeistert. Sie freuen sich über Jesus, sie feiern Jesus. Und ich glaube, in dieser Hinsicht können uns die Menschen damals am Palmsonntag ein Vorbild sein, eine Herausforderung sein in dieser Begeisterung für Jesus. Und diese Begeisterung nicht nur irgendwo in einer Synagoge oder irgendwo im Tempel, da versteht man das ja noch, da ist das ja tolerabel, da ist das erlaubt. In der Kirche oder im Tempel, da darf man begeistert sein. Aber diese Menschen sind in aller Öffentlichkeit begeistert. Die sind draußen auf der Straße, wo man sonst die Ölbäume aberntet oder düngt oder so etwas. Da, wo man Handel betreibt, da sind sie von Jesus begeistert. Sie freuen sich über ihn, sie jubeln ihm zu. Und ich glaube, hier sind diese Menschen uns, sind sie dir eine Herausforderung. Sei so wie die Menschen damals in Jerusalem. Jubel Jesus zu in deinem Alltag, wo du bist. Das wäre doch mal eine Überraschung. Du bist irgendwo im Alltag und du redest einmal, ohne dass die Menschen es von vornherein erwarten, begeistert von Jesus. Natürlich musst du solch eine Sprache wählen, dass die Leute es auch verstehen, das ist ja klar. Wenn du nur in zu frommen Begriffen redest, dann weiß keiner, was du überhaupt willst. Aber wir können doch auch begeistert über Dinge reden, die uns am Herzen liegen. Ich weiß nicht. Ging es dir nicht mal so, dass du, nachdem du aus dem Urlaub zurückgekommen bist, begeistert von deinem Urlaub erzählen konntest? Oder wo du ein neues Auto gekauft hast oder frisch verliebt warst von deiner frischen Liebe, Hochzeit, Kind, sonst irgendwie etwas? Genau so sollten wir auch über Jesus reden können, im Alltag, mit ganz normalen Worten, dass die Menschen merken, das ist nicht künstlich, das ist nicht aufgesetzt, sondern wir sind begeistert von Jesus und wir haben ja allen Grund dazu. Immerhin, Jesus ist die stärkste Person, die es je gab. Jesus ist die intelligenteste Person, die es je gab. Jesus ist die gerechteste Person, die es je gab. Jesus ist die liebevollste Person, die es je gab. Und so weiter. Das heißt, das lohnt sich doch allemal, diesem Jesus Christus im Alltag zuzujubeln, begeistert von ihm zu sein und ihm zu zeigen, wer er ist und andere Menschen damit hineinzunehmen. Wir haben uns einreden lassen in der Welt, in der wir leben, dass das irgendwie peinlich ist. Das ist ja das, was uns Medien vermitteln wollen und auch die Gesellschaft. Religion ist etwas für den würdigen Rahmen der Kirche. Da darf man ruhig singen und sitzen und ernst schauen, aber bitte sehr sonst nicht. Wieso denn eigentlich? Wieso dürfen wir von unserem Auto begeistert sein, aber nicht von Jesus am Arbeitsplatz oder zu den Nachbarn? Natürlich dürfen wir das. Lass dir doch nicht diktieren von der Gesellschaft, worüber du reden darfst und worüber nicht, sondern rede mehr über Jesus, ganz normal. Da musst du auch nicht deinen Nachbarn das 100. Mal erklären, wie er sich bekehrt, manchmal ist das auch dran, ja, sondern rede doch einfach das, was du mit Alltag mit Jesus erlebt hast, das, was dir aus der Bibel wichtig geworden ist, das, was du vielleicht heute Morgen aus dem Gottesdienst mitgenommen hast, wenn du am Montag wieder bei der Arbeit bist. Begeistert von Jesus zu sein. Ich glaube, das ist eine gute Sache und auch eine Sache, nach der wir streben sollten. Allerdings hat das Ganze auch einen Haken. Der Haken liegt nämlich daran, dass viel mehr Menschen von Jesus begeistert sind, als wir das so allgemein uns vorstellen. Nun wird der eine oder andere von euch wahrscheinlich sagen, das ist doch toll, freuen wir uns drüber. Naja, ganz so einfach ist die Sache nicht, denn wir werden heute eine ganze Menge Leute treffen, die begeistert von Jesus sind, zum Beispiel Muslime. Nun, ich habe ja gar nichts dagegen, dass Muslime begeistert von Jesus sind, aber da ist dann, wenn wir genauer hinschauen, so ein kleiner Haken an der Sache. Also ich spreche häufiger mit Muslimen in Deutschland, auch im Ausland. Und wenn ich von Jesus rede, der überzeugte Muslim, der sagt, du hast recht, Jesus ist ganz wichtig, denn da ist ja ein wichtiger Prophet, begeistert von Jesus. Bei uns in der Gegend, da gibt es das größte Yoga-Zentrum Europas. Zehntausende von Übernachtungen, Kursgäste jedes Jahr. Und dann gehe ich auch dahin, ich schaue mir das an, ich spreche mit den Leuten. Schon auf der Theke steht da die Ganesh-Statue, also ein indischer Gott. Und dann rede ich mit den Leuten und lasse mir ihr Programm zeigen. Und dann sind die begeistert von Jesus. Ich staune ja erstmal, ne? Yoga, begeistert von Jesus. Und dann haben sie ja ein Kursangebot. Jesus war auch ein Yogi. Ja, Jesus ist ja toll. Jesus ist toll, der hat auch Yoga gemacht. Dann bin ich in Israel und spreche mit Juden und dann sagen sie, ich bin begeistert von Jesus. Jesus war ein jüdischer Rabbiner, genau wie einer von uns. Der gehört ja uns und gar nicht euch, begeistert von Jesus. Da lese ich ein Buch eines weltweit bekannten esoterischen Autors, Neil Donald Walsh, mit seiner Bestseller-Trilogie Gespräche mit Gott. Und der spricht jeden Tag mit Jesus, sagt er zumindestens. Und Jesus hat ihm alles Mögliche offenbart. Und weil er so nett ist, hat er uns das aufgeschrieben in seinen Büchern. Und unter anderem hat Jesus ihm gesagt, dass es keine Hölle gibt, dass es keinen Himmel gibt, dass es keine Sünde gibt, dass jeder sich die Sünde selbst vergeben kann. Spannend, nicht? Der ist begeistert von Jesus in seinem Buch. Der sagt, Jesus ist toll und Jesus ist der wichtige Gelehrte. Und Jesus hat mir gesagt, es gibt gar keine Sünde. Du musst keine Angst vor der Hölle haben, denn die gibt es gar nicht. Neil Donald Walsh, Esoteriker, begeistert von Jesus. Dann gibt es Ökologen, ich habe ja unter anderem Ökologie studiert. Und dann gibt es Ökologen, ich habe zum Beispiel ein Buch von einem Professor Hüttermann gelesen, der ist begeistert von Jesus, weil er sagt, Jesus ist einer der ersten Ökologen, der Ökofreaks, denn Jesus hat doch in der Natur gewohnt. Jesus hat draußen gewohnt. Jesus hat diese Geldwirtschaft abgeschafft. Er hat gegessen, was draußen an den Bäumen war. Er war freundlich zu den Tieren und so weiter. Jesus war ein Ökologe und ich bin begeistert von Jesus, sagt dieser Ökologe. Und jetzt können wir ja sagen, das ist ja alles toll, dass die Leute begeistert von Jesus sind. Aber die Frage, die wir uns ja stellen müssen, ist das wirklich derselbe Jesus, über den sie begeistert sind? Die bloße Begeisterung über Jesus alleine macht es eben nicht nur. Wie ist das denn, wenn ein Muslim, mit dem ich spreche, begeistert ist über den muslimischen Prophet Jesus, von dem er sagt, er ist nie am Kreuz gestorben, der ist nie auferstanden, er ist nie für meine Sünden da gewesen. Er ist auch nie Gott gewesen, sondern er war von Anfang bis Ende ein frommer Muslim gewesen. Ist er begeistert von demselben Jesus, von dem ich begeistert bin, oder nicht? Ein Esoterikautor, der sagt, Jesus hat ihm mitgeteilt, dass es gar keine Sünde gibt, dass es keinen Himmel gibt und so weiter. Glaubt der an denselben Jesus wie ich? Ist der begeistert von demselben Jesus wie ich? Oder der Jude, der Jesus lediglich zum frommen Rabbiner uminterpretiert, wo Jesus eben gewesen ist wie hunderte andere Rabbiner, fromm geredet hat über das Alte Testament. Glaubt der an denselben Jesus? Ist der begeistert von demselben Jesus wie ich? Und meine Antwort darauf wäre nein. Es genügt eben nicht, begeistert über Jesus zu sein, sondern wir müssen uns darüber klar werden, über welchen Jesus sind wir denn begeistert? Welcher Jesus spricht zu uns? Mit welchem Jesus wollen wir denn leben? Das ist vielleicht ähnlich, wie wenn ihr auf einer Urlaubsreise seid. Nehmen wir an, ihr reist jetzt mit mir nach Israel und ihr seid noch nicht verheiratet, ihr seid jetzt eine Frau und dann trefft ihr auf der Urlaubsreise vielleicht Timo. Und Timo ist lieb und nett und er ist großzügig und er lädt uns ins Restaurant ein und er ist ausgeglichen und witzig und lustig und dann sagst du, jetzt heirate ich Timo. Und dann merkst du ein paar Wochen später, unter dem Stress des Alltags ist der Timo ganz anders. Und in Österreich, wo die Sonne nicht so viel scheint wie in Israel, ist er wieder anders. Und plötzlich, er nimmt sich gar nicht so viel Zeit für dich wie im Urlaub, sondern sitzt ständig vor der Glotze. Was ist denn jetzt? Welchen Timo hast du denn geheiratet? Ja, du hast den Timo der Urlaubsreise geheiratet. Vielleicht wäre es besser, eher etwas zu warten und zu sehen, wie er sich denn daheim verhält. Wie er sich im Alltag verhält, unter Druck, unter Stress, unter Herausforderungen des Alltags. Und da merken wir, auch das kann täuschen. Manchmal sehen wir in einer Person etwas anderes, als diese Person eigentlich ist. Wir machen uns ein Traumbild davon. Und wenn wir diesem Traumbild nachgehen, dann sind wir betrogen dadurch. Dann hört sich das vielleicht gut an. Es wird uns aber auf Dauer in die Irre führen. Und genau darauf müssen wir achten. Schauen wir doch noch mal in den Bibeltext hinein. Da steht nämlich auch von diesen Menschen, die begeistert von Jesus waren, in Vers 37. Obwohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatten, glaubten sie nicht an ihn. Das heißt, diese Bevölkerung, die ihm zugejubelt hatten, die haben Jesus zugejubelt, aber nicht als dem, der für ihre Sünde gekommen ist. Nicht als dem Sohn Gottes, sondern sie haben ihm zugejubelt als dem Wundertäter. Haben wir nicht im Text gelesen, die Bevölkerung kam, weil sie in Erinnerung hatte, dass Jesus gerade wenige Tage vorher einen Toten wieder zum Leben zurückgerufen hat, den Lazarus, in Bethanien, nur ein paar Kilometer von Jerusalem außerhalb. Und die Leute haben das gehört und sie waren begeistert von Jesus. So ähnlich lesen wir das auch im Matthäusevangelium, dass die Menschen kurz nach der Speisung der 5000, da wollten sie ihm zum Brotkönig machen. Die waren begeistert. Da ist Jesus, der kann uns immer genügend Essen geben, wenn wir hungrig sind. Den wollen wir haben. Das ist unser König. Wir müssen nie mehr arbeiten gehen. Wir können jeden Tag chillen und Urlaub haben. Und dann irgendwann kommt Jesus und verteilt sein Essen und wir sind auch noch satt dabei. Wow, das ist toll. An diesen Jesus haben sie geglaubt. Und als Jesus das mitbekommen hat, dann steht, er ist in die Einsamkeit gegangen. Er ist weggegangen mit seinen Jüngern. Er wollte sich nicht zum Brotkönig machen. Und diese Menschen, die ihm hier zugejubelt haben zum Palmsonntag, die wollten ihn auch zum König machen. Hosianna, der kommt im Namen des Herrn. Aber dann lesen wir hinterher, sie glaubten gar nicht daran, dass Jesus von Gott gesandt ist. Sie glaubten nicht daran, dass er für die Sünde der Menschen stirbt, sondern sie wollten mit ihm einen mächtigen König, der die Römer aus dem Land vertreibt. Das wollten sie haben. Und genau das tat Jesus nicht. Und hier merken wir, die Menschen sind hinterher enttäuscht. Wenige Tage später sind es diese Menschen, die rufen ans Kreuz mit ihm. Warum? Es ist nicht der Jesus, den sie gefeiert haben, auf den sie gehofft haben. Es ist ein anderer Jesus. Und genau da stehen wir manchmal auch vor der Entscheidung. An welchen Jesus glaubst du? Glaubst du an den Jesus, den du gerne haben willst? Weil er so ist, wie du ihn dir wünschst. Oder glaubst du an den Jesus, wie er wirklich ist, wie er gelebt hat, wie er sich geoffenbart hat und wie wir von ihm in der Bibel lesen? Die meisten Menschen heute glauben an ihren persönlichen Jesus. An einen Jesus, der so lebt und handelt, wie sie sich das wünschen und wollen. An den Jesus, der ihnen täglich Streicheleinheiten gibt, der alle ihre Probleme löst, der alle ihre Krankheiten wegnimmt, der sie möglicherweise noch vom Tod auferweckt, der ihnen immer genügend Einkommen gibt, Glück in der Ehe gibt und so weiter. Und wenn du an diesen Jesus glaubst, dann glaubst du an einen Jesus, den du dir selbst gemacht hast, nicht an den der Bibel. Denn bitte sehr, woher ziehst du diese Information? Ja, es ist natürlich so, Jesus ist allmächtig, zweifellos. Wenn mir jetzt jemand fragen würde, glaubst du, Michael, dass Jesus auch heute noch Menschen vom Tod auferwecken kann? Dann würde ich sagen, ja, natürlich glaube ich das. Aber das heißt nicht, dass Gott jeden vom Tod auferweckt, den ich gerne auferweckt haben will. Auch nicht jeden, den du auferweckt haben willst. Sondern Jesus erweckt den, auf den er will. Und wenn dann irgendwo eine große Show daraus gemacht wird, die dann mehr den Propheten, Heiler oder so etwas in den Mittelpunkt stellt als Jesus selbst, dann können wir ziemlich sicher davon ausgehen, hier ist nicht Jesus am Werk, sondern hier sind Menschen, die sich präsentieren wollen, am Werk. Ich glaube, dass Jesus auch heute noch Menschen vom Tode auferwecken kann. Ich habe allerdings mehr Beispiele erlebt, wo der Name Jesu missbraucht worden ist, weil man selbst etwas wollte. Beispielsweise eine Nachbargemeinde, da wo ich wohne, nur ein paar Straßen weiter. Da kam eines Tages unser Sohn nach Hause, der Junge, also ein Junge in der Klasse, wo er ist, dessen Vater war wichtiger Mitarbeiter in dieser Gemeinde. Und am Tag vorher war er durch einen unglücklichen Fahrradunfall gestürzt, ins Krankenhaus gekommen und wenige Stunden später als Hirntod erklärt. In dieser Gemeinde war nun eine Frau, die sagte, sie sei Prophetin. Und sie hatte ins Internet gestellt und öffentlich gesagt, Gott wird diesen Mann vom Tod auferwecken. Und jeder, der Zweifel geübt hat, hat sie gesagt, ihr seid ja nicht gläubig, das geht ja so gar nicht. Glaubt ihr etwa nicht, dass Gott das tun kann? Ich habe mit dem Pastor der Gemeinde gesprochen und habe ihm gesagt, ich glaube das schon, aber woher seid ihr sicher, dass Gott diesen Menschen auferwecken will? Und dann hatte die Gemeinde einen Auferstehungsgottesdienst. Sie hatten den Sarg in die Mitte gestellt und dann kam der Pastor und klopfte an den Sarg, sagte, Johann, komm raus. Und Johann kam nicht raus. Und Johann liegt jetzt seit 3 Jahren unter der Erde. Ich habe hinterher mit dem Pastor gesprochen und habe ihm gesagt, ja, woran liegt es denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Und dann sagt er, ja, die Witwe hat zu wenig geglaubt. Sonst wäre er herausgekommen. Und da muss ich sagen, ich glaube hundertprozentig daran, Gott hat heute dieselbe Macht und Jesus Christus Tote aufzuerwecken zum Leben. Aber bitte sehr, wenn er es will und nicht, wenn ich es will. Bei uns in der Gemeinde, wir haben für einen Jungen gebetet, bei dem wurde von Geburt an Diabetes festgestellt. Und er ist geheilt, er hat keine Diabetes mehr. Wir haben für eine Frau gebetet, die Krebs gehabt hat und der Krebs ist nicht weggegangen. Letztendlich, ich bin überzeugt davon, Gott kann heute Wunder tun und Menschen heilen, aber wie er will, nicht wie ich will. Viele Menschen beten das Vaterunser nicht so, wie es eigentlich da steht, dein Wille geschehe, Herr, im Himmel wie auf Erden, sondern sie beten, mein Wille geschehe im Himmel wie auf Erden. Viele Menschen wollen Jesus als Erfüllungsgehilfen für ihre eigenen Wünsche. Jesus soll mich gesund machen und Jesus soll mich reich machen und Jesus soll mich glücklich machen und er soll mir täglich sagen, wie lieb und nett ich bin. Und was ist, wenn Jesus das eben nicht will? Wenn er dir sagt, du bist sündig, wenn er dir sagt, das, was du am Arbeitsplatz machst, den Betrug, der ist vollkommen falsch. Da, wo du deine Frau hintergehst, ist vollkommen falsch. Da, wo du lieblos mit deinem Nachbarn umgehst, ist vollkommen falsch. Da, wo du nie vom Glauben redest, ist vollkommen falsch. Willst du das auch hören? Wenn nicht, dann glaubst du an einen Jesus und bist begeistert von einem Jesus, den du dir geschaffen hast. Und der wird dir nicht weiterhelfen als du selbst. Und hier ist eben der entscheidende Faktor. Bist du begeistert von Jesus? Das ist super. Und jeder von euch, du solltest immer mehr begeistert sein von Jesus. Aber nicht von einem Jesus, den du dir selbst schaffst, sondern von einem Jesus, wie er wirklich ist, wie er uns entgegentritt in der Bibel, wie er vor 2000 Jahren gelebt hat und jetzt zur Rechten des Vaters sitzt und an unserer Seite ist, unsichtbar und uns begleiten will. Aber bist du bereit, aus der Hand Jesu das zu nehmen, was für dich dran ist, oder willst du nur das nehmen, was du dir wünschst? Dann bist du begeistert von Jesus, aber du wirst nicht den Jesus finden, der in der Bibel steht, sondern den, den du dir selbst geschaffen hast. Denken wir doch mal an die ersten Jünger. Hat einer von denen sich gemeldet und hat gesagt, ich möchte gerne umgebracht werden? Ich weiß nicht, ob jemand sich von euch melden würde, wenn Jesus sagt, ich suche jemanden, der bereit ist, für mich zu sterben. Und ich meine jetzt richtig hart, nicht? Also nicht nur irgendwie, denn wir werden ja alle mal sterben. Also ich würde mich freiwillig nicht melden. Oder wenn Jesus jetzt sagen will, wer von euch will denn mal in totaler Armut leben? 1 Euro pro Tag für alles. Meldet sich jemand? Wenn ja, ich kann euch ein paar Adressen geben, könnt ihr hinziehen, bis zum Rest eures Lebens für 1 Euro leben. Und jetzt sagt ihr, ja, aber Jesus meint es doch gut mit uns. Okay, du bist im reichen Österreich. Ich war im letzten Jahr in Indien, da sind viele Christen, die müssen mit 1 Euro pro Tag auskommen. Glauben die weniger? Ist Jesus da nicht anwesend? Da sind Christen in Indien, die sterben, weil niemand für sie die Krankenhausrechnung bezahlt. Glauben die weniger? Sind nur die Gläubigen in Österreich und in Deutschland und in der Schweiz? Haben wir eine Krankenkasse, weil wir so gläubig sind? Natürlich nicht. Jesus greift ein, sowohl in Indien wie in Deutschland. Aber baut euch nicht ein Jesus, der einfach nur eure Wünsche erfüllt, sondern glaubt an den Jesus, der euch auch ordentlich mal die Leviten lest, der euch ordentlich mal sagt, hier musst du was verändern. Denn dafür ist Jesus ja gekommen. Jesus ist gekommen, unsere Augen zu öffnen, dass wir sehen, wie die Welt wirklich läuft, wie wir wirklich sind. Er ist nicht in erster Linie gekommen, um Streicheleinheiten zu geben. Das tut er manchmal auch. Und das habe ich auch schon erlebt. Manchmal, wo ich ganz frustriert war und wo ich gemerkt habe, dachte, also, ach, das bringt ja alles nichts. Ich erinnere mich gerade noch vor kurzem. Ich war dann in der Gemeinde eingeladen zum Predigen und ich hatte mir gedacht, ach, eigentlich, ich wäre jetzt auch gern zu Hause und überhaupt dieser ganze Stress und so. Und viele Leute wollen ja auch gar nicht hören, was ich ihnen sage, sondern die wollen nur das hören, was sie sowieso schon wissen. Und ich war eigentlich gar nicht motiviert. Und dann am Ende des Gottesdienstes, da kommt dann eine Frau zu mir und sie bekehrt sich. Ganz normaler Sonntagmorgen-Gottesdienst. Und ich habe am Ende den Eindruck gehabt, habe ich Jesus auch gesagt, ich glaube, diese Frau hat sich nur bekehrt, weil du mich trösten wolltest. Ja, also, und es war auch so. Also ich bin ganz motiviert nach Hause gefahren und habe gedacht, Michael, warum rechnest du nicht mehr damit, dass Jesus das auch gebraucht? Und er tut es ja. Also ich glaube auch an den Jesus, der eingreift da, wo er uns aufbaut, wo wir es brauchen. Aber ich glaube genauso an den Jesus, der uns einmal einen hinter die Ohren gibt, so wie er dem Petrus einen hinter die Ohren geben musste. Wo er ihm dann sagt, du Satan hinter mich. Als er ihm sagt, er soll nicht sterben. Da ist er ja auch etwas hart. Ich glaube auch an den Jesus, der Ananias und Sapphira tot umfallen lässt, um der Gemeinde eine Lektion zu geben, hey, pass auf, mit mir kann man nicht rumspielen. Du kannst nicht einfach den Heiligen Geist belügen. Da ist auch eine Grenze. An den Jesus glaube ich auch. Ich glaube eben an den Jesus, wie er mir in der Bibel entgegentritt. Und nicht an einen Jesus, wie ich ihn mir wünsche, wie ich ihn mir ausbaue, der mir all das gibt, was ich mir gerne wünsche, wie alle anderen Menschen auch. Und gerade das ist das Besondere. Da ist dann Jesus ideologiekritisch, da ist er kritisch uns gegenüber. Aber dann ist er auch der, der heilt, der eingreift. Aber wir brauchen den ganzen Jesus. Und jetzt ist die Frage, wo lernen wir diesen ganzen Jesus denn kennen? Den lernen wir in erster Linie kennen in der Bibel. Das ist ja ganz klar. Nenn mir irgendwas anderes, wo du Jesus kennenlernen willst. Dann kannst du sagen, okay, ich habe Leute gehört, die haben eine Offenbarung gehabt. Die haben einen Traum gehabt. Dann würde ich sagen, super. Aber woher weißt du denn jetzt, ob die Offenbarung wirklich von Gott ist oder nicht? Dann siehst du diesen Neil Donald Walsh, der sagt, er hat auch mit Jesus gesprochen. Woher weißt du jetzt, ob das stimmt oder nicht? Du weißt es eben nur, wenn du in die Bibel hineinschaust und das vergleichst mit dem Jesus, der hier aufgetreten ist, der hier geredet hat und gelehrt hat. Dann weißt du, ob das wirklich von Jesus ist oder nicht. Und dann kannst du dich darüber freuen. Oder du musst sagen, oh, das war jetzt doch wohl nur mein eigener Traum. Oder das war jetzt doch nur meine eigene Vorstellung. Wenn Jesus sich dir mitteilt, super. Aber du musst überprüfen, ob das wirklich von dem Jesus ist, der uns in der Bibel entgegentritt. Demjenigen, der Mensch geworden ist hier auf der Erde, der für uns gelebt hat, für uns gestorben ist, für uns auferstanden ist, der heute auch noch bei dir sein will. Und wenn das der Jesus ist, dann freue ich dich darüber. Aber ich habe ja gesagt, es gibt viele, viele Jesuse, an denen die Leute glauben. Und das ist nicht der Bibel. Und deshalb, es gibt nicht nur begeistert sein von Jesus, wenn nicht klar ist, welcher Jesus und was sagt er, stimmt das mit dem überein oder ist es nur dein eigener Jesus oder der irgendeiner Religion oder Weltanschauung. Dann gibt es jetzt natürlich auch noch Leute, ebenfalls hier in der Geschichte, die sind nicht nur begeistert von Jesus, sondern das sind welche, die nehmen die Bibel richtig ernst. Das sind ja die Leute, hier steht es, in Kapitel 12, Vers 9, da sprachen die Pharisäer zueinander, ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet, siehe, die Welt läuft ihm nach. Vers 34 lesen wir, die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden, also sterben? Und dann antwortet Jesus darauf. Da gibt es Menschen, die sind begeistert von der Bibel. Und ich hoffe, ihr seid alle begeistert von der Bibel. Du bist begeistert von der Bibel. Ich habe ja gerade betont, auch wie wichtig die Bibel ist. Und wir sollten begeistert von der Bibel sein. Denn die Bibel ist ein Wunder Gottes. Dass wir nach 2000 Jahren lesen können, was Jesus gesagt hat, wortwörtlich. Dass wir lesen können, was David gesagt hat vor 3000 Jahren. Dass wir lesen können, was Mose gesagt hat, also Gott durch Mose gesagt hat, noch viele Jahrhunderte vorher. Das ist ein Wunder, dass das erhalten ist. Und wenn wir in der Bibel lesen und wenn du siehst, die Bibel beschreibt genau dich mit deinen Problemen, mit deinen Fragen, mit deiner Persönlichkeit, dann ist das ein Wunder. Die Bibel ist ein Wunder Gottes. Die Bibel ist ein Wort Gottes an dich. Wir sollten begeistert sein davon. Aber, und hier ist das Aber, es gibt eben hier genauso die Gefahr, dass so wie manche Menschen sich einen eigenen Jesus machen, so machen manche sich eine eigene Bibel. Jetzt fragst du ja, wie geht das denn? Also in meiner Vergangenheit habe ich verschiedene solcher Leute kennengelernt. Die suchen einfach die Bibelstellen raus, die ihnen passen. Und dann kannst du auch alles Mögliche damit machen. Wenn du mal mit einem Zeugen Jehovas diskutiert hast, wirst du feststellen, der bezieht sich ganz häufig auf die Bibel. Aber er liest eben nicht die ganze Bibel. Er nimmt nur die Verse, die in sein System hineinpassen. Und genauso gibt es auch Menschen, und ich hoffe, du gehörst nicht dazu, die das auch als Christen machen. Und jetzt gibt es die einen, die tendieren dahin, ich will gerne den ganz strengen Gott. Da wird nur alles betont, was möglichst streng ist. Da, also erstmal, die Bibel sagt dir nur, was du alles nicht darfst. Du darfst keine Musik hören, du darfst kein Internet haben, du darfst nie lachen, du darfst kein Alkohol trinken und jetzt kann ich noch weiter aufzählen. Und manche der Sachen, die finden wir ja durchaus in der Bibel, also mit dem Internet nicht, aber mit manchen anderen Sachen schon. Aber es gibt einige Leute, die nur sich darauf beschränken. Und am Ende ist die Bibel nichts anderes als ein Verbotbuch, was mir das Leben möglichst langweilig machen soll. Und da müssen wir sagen, also an diese Bibel glaube ich nicht. Auf diese Bibel vertraue ich nicht. Das ist die Bibel derer, die eben sich das Leben schwer machen wollen. Vor 500 Jahren oder 1000 wärest du dann vielleicht Mönch geworden. Irgendwo Askese, nicht, in der Wüste, im Kloster, alles hart zu machen und schlecht zu machen. So wie ein Mönch im ausgehenden Mittelalter, der hat jedes Mal, wenn er gegessen hat, noch vorher Asche ins Essen gestreut, damit es möglichst nicht schmeckt. Nicht, damit er noch dann da mehr leidet dran. Das kannst du machen. Aber das ist nicht der Gott der Bibel. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Das ist auch nicht die Bibel selbst. Da können wir Freude haben am Essen. Jesus hat das ja selbst gemacht, als er bei den Festessen dabei war, beim Zachäus oder bei der Hochzeit zu Kana oder andere. Es gibt auch manche, die lesen eben in der Bibel bloß das, was sie wollen, meinetwegen Freiheit. Nur, was Gott uns alles geschenkt hat. Man kann die Bibel auch einengen. Man kann nur das rauslesen, was man gerne lesen möchte. Bestimmte Bibelstellen würden dir dann nicht mal auffallen, wenn ich sie aus der Bibel rausschneiden würde. Wenn ich die Seiten rausreiße, in 10 Jahren merkst du erst, dass es nicht drin ist, weil du diese Seiten nie liest. Und wenn du das machst, ja, dann hast du mit der Bibel auch ein Problem. Dann ist es gut, dass du begeistert bist von der Bibel, aber das genügt nicht. Du musst die ganze Bibel nehmen. Du musst das nehmen, was Gott dir da sagen will, alles. Das ist ja das Problem der Pharisäer hier. Die Pharisäer waren damals die Bibelspezialisten. Und die Bevölkerung, die hier zu Jesus kommt, die sagen, haben wir nicht im Gesetz des Mose gelesen, dass der Messias, wenn er kommt, ein König sein wird? Tatsächlich steht das im Alten Testament. Aber sie haben eben nicht die anderen Stellen gelesen, zum Beispiel bei Jesaja, wo er dann steht, dass er ein leidender Gottesknecht sein wird, dass er für die Menschen sterben wird und ihre Sünden. Das haben sie nicht gelesen. Und hier müssen wir sehen, es genügt nicht, so ein bisschen Bibelverse herauszusuchen, wo sie mir gefallen, wo sie mich trösten und mir helfen, sondern ich muss auch hier das ganze Wort Gottes an mich herankommen lassen. Auch einmal die Stellen lesen, die ich nicht so gerne lese. Nicht nur die Stellen, die es irgendwo als auferbauliche Plakate gibt oder Bildschirmschoner gibt, wo dann steht, du bist toll und du bist super und du bist Kind Gottes. Und das stimmt ja alles. Aber liest du auch die anderen Bibelstellen, wo dann unangenehme Wahrheiten stehen? wo steht, welche Verantwortung du mit deinen materiellen Gütern hast. Welche Verantwortung du dafür hast, dass das Evangelium weitergetragen wird. Welche Verantwortung du hast, deinen Reichtum zu teilen mit denen, die weniger haben. Wo deine Verantwortung ist, Buße zu tun für Sünde in deinem Leben. Liest du diese Stellen auch? Wenn du die nicht liest, oder wenn du immer nur dabei bist, die Bibel umzuinterpretieren, besonders gut können Theologen das, nicht? Also bei einem Theologen, der kann dir jede Bibelstelle auslegen und da kommt genau das Gegenteil heraus. Tatsächlich. Aber das ist der eigensüchtige Theologe, nicht der Bibeltreue. Der kann das so machen. Ich habe das bei meinen Professoren an der Uni so erlebt. Also wenn du den Test haben willst, komm hinterher zu mir, nenn irgendeine Bibelstelle und ich nenne dir dann ein paar Argumente, warum das genau das Gegenteil heißt. Also nicht, dass ihr mir jetzt glauben sollt, das sei so. Ich sage ja, das ist falsch. Diese Art und Weise ist falsch. Wenn wir in der Bibel etwas lesen, sollen wir uns davon treffen lassen und nicht lange ruminterpretieren, damit das rauskommt, was uns dann passt. Und deshalb passt auf. Seid begeistert von Jesus. Nehmt das mit. Und nehmt das mit in den Alltag für die nächste Woche. Meinetwegen setz dich irgendwo mal hin und sag Gott nächste Woche, was er dir alles bedeutet, was Jesus dir bedeutet. Nimm dir mal eine Gebetszeit. Nimm dir vor und bete dafür, dass Gott dir nächste Woche die Chance gibt, in deinem Beruf oder in deiner Nachbarschaft begeistert etwas von Jesus weiter zu erzählen. Bitte Jesus darum, dass er deine inneren Hemmungen überwindet, deine Peinlichkeit überwindet, über ihn zu sprechen. Gerade vor ein paar Wochen war ich mit 10 Schülern unterwegs in Bayern, für eine Woche in der Gemeinde eingeladen und wir waren jeden Tag irgendwo draußen, an den Haustüren, in der Stadt, wir hatten eine Ausstellung gemacht und am Ende hatten wir ausgewertet. Alle meine Schüler hatten gesagt, Michael, als wir da losgefahren sind, eigentlich, ich habe gemerkt, das ist gar nicht meine Sache. In der Gemeinde fühle ich mich so wohl, aber einfach auf fremde Leute zuzugehen, das kann ich ja gar nicht, haben sie gedacht. Und alle Schüler haben dann am Ende gesagt, und ich war hinterher so motiviert zu merken, wie das klappt, wie weltfremde Menschen zuhören und sich das Evangelium erklären lassen. Falls du so etwas noch nicht gemacht hast, begeistert von Jesus weiterzuerzählen, ich lade dich ein, das nächste Mal, wenn ich unterwegs bin, komm mit, wir machen das, wir gehen auf die Straße, an die Haustür und du wirst sehen, wie du wildfremden Menschen begeistert von Jesus erzählen kannst und du wirst dann sogar merken, es gibt Leute, die hören zu. Also nicht alle. Also bei dieser Sache wieder. Wir hatten dann eine Ausstellung im Rathaus der Stadt. Das war natürlich gut, nicht? Da sind die Leute auch gern hingekommen. Wir hatten während dieser einen Woche jeden Tag zwischen 60 bis 200 vollkommen ungläubige Menschen, die diese Ausstellung angeschaut haben, sich das Evangelium haben erklären lassen. Und ich erinnere mich an eine Frau, die kam am einen Tag, ich habe sie herumgeführt, am nächsten Tag kam sie nochmal, gesagt, das hat mir gefallen, so ich will das nochmal anschauen. Und dann hat sie sich in der Ausstellung bekehrt. Das ist jetzt vor 3-4 Wochen gewesen. Das macht Gott auch. Wenn wir begeistert von Jesus Christus und seinem Wort erzählen, was lesen wir denn in der Bibel? Glaubst du dem Wort Gottes? Da steht, mein Wort kommt nicht leer zurück. Der Glaube kommt aus der Predigt. Und das meint nicht die Predigt am Sonntagmorgen, die auch. Aber da ist gemeint, wenn du über Jesus Christus sprichst, das ist die Predigt, die da gemeint ist, die kommt nicht leer zurück. Dadurch entsteht Glauben bei anderen Menschen. Deshalb sei begeistert von Jesus. Führ dir vor Augen, wer Jesus ist, was er in deinem Leben getan hat. Wer er aber auch an sich ist, nicht nur für die Nutzwirkung für dich, sondern wer Jesus ist als der Schöpfer der Welt, als der Erhalter der Welt, als derjenige, der für deine Sünden gestorben ist, bereit ist dafür zu zahlen, damit du Vergebung bekommst und ewig bei Gott sein kannst. An diesen Jesus, glaub an den und sei begeistert von ihm. Sei begeistert von der Bibel. Die Bibel, die uns von Jesus Christus erzählt, die uns von Gott erzählt. Die Bibel, die absolut glaubwürdig ist, die seit Jahrtausenden Menschen Halt und Grundlage und Orientierung gegeben hat. Aber versuch das nicht voneinander zu trennen. Wer sagt, ich bin nur begeistert von Jesus, aber ach, lass mich mit der Bibel in Ruhe, da musst du dir die Frage stellen lassen, an welchen Jesus glaubst du eigentlich noch? Und diejenigen, die nur in der Bibel lesen, um sie als Argumentenkatalog zu finden, um ihre eigenen Wünsche und Vorlieben zu begründen, dann musst du auch sagen, dann lass die Finger von der Bibel, sondern nimm die Bibel, nicht, dass du die Bibel interpretierst, sondern dass die Bibel dein Leben interpretiert und korrigiert. Sei begeistert von Jesus, sei begeistert von der Bibel, aber pass auf, dass du nicht nur von deinem Jesus begeistert bist oder von deiner Bibel, sondern von dem Jesus, der im Himmel lebt, dem Jesus, der auf der Erde gewesen ist, der dich korrigieren will, aber auch ermutigen will, wie du es brauchst. Der dich sterben lässt, wenn es dran ist, aber der dich auch heilen kann, wenn es dran ist. Derjenige, der Tote zum Leben auferwecken kann, aber der genauso sagt, jetzt ist Ende, jetzt ist aus, jetzt ist deine Lebenszeit vorbei. Der dir Reichtum geben kann, der dir aber auch zumuten kann, wie zahllose Christen der Vergangenheit in Armut zu leben und trotzdem an ihm festzuhalten. Dieser Jesus, für den lohnt sich zu leben. Keiner, der egoistisch nur für uns da ist, sondern einer, der den großen Überblick hat, der nicht nur an meine Interessen denkt, sondern der weiß, was fürs große Ganze am besten ist, bei dem ich in Ewigkeit sein werde, dem ich vollkommen vertrauen kann, auch wenn es schlecht geht. Weil ich weiß auch, dass was schlecht läuft, kommt von Jesus. Auch da sieht er mich, auch da weiß er, wie es mir geht. Auch da kann er mich trösten, wenn es dran ist. So wie ein Paulus und Silas, die im Gefängnis in Philippi sind und denken, jetzt ist alles vorbei. Ausgepeitscht, eingesperrt, aber auch da war Jesus ja dabei. Da ist nicht schiefgelaufen, das gehörte mit zum Plan Gottes. Denn dadurch sollte sich ja der Kerkermeister bekehren. Das kam ja die Geschichte, wie sie weiterläuft. Glauben wir daran, dass Jesus die Sache in der Hand behält, auch wenn wir nicht mehr den Überblick haben? Das wünsche ich dir. Da hoffe ich, gehst du motiviert nach Hause und begeistert von Jesus und begeistert von der Bibel, die uns sagt, wie Jesus ist und was Jesus denkt und was er von dir will. Ich möchte an dieser Stelle gerne noch mit euch beten und ihr dürft gerne dazu aufstehen. Und ich möchte Jesus darum bitten, dass er uns auch hilft, das Gehörte in den Alltag umzusetzen. Herr Jesus Christus, vielen Dank dafür, dass du uns hier auf der Erde nicht als unwissende Menschen zurückgelassen hast, dass wir nicht unser Leben allein nach unseren Vorstellungen fristen müssen und interpretieren müssen, sondern dass du Mensch geworden bist, dass du die himmlische Herrlichkeit verlassen hast, dass du hier Menschen nachgegangen bist, obwohl dich so viele Menschen verspottet haben, obwohl selbst die Menschen, vor denen du größte Wunder getan hast, dann am Ende nichts von dir wissen wollten. Aus deiner großen Liebe hast du sie nicht gleich tot umfallen lassen, sondern du hast sie leben lassen, um ihnen immer wieder neu eine Chance zu geben. Danke, Herr Jesus, dass dein größter Triumph gerade in deiner Schwäche gewesen ist. Gerade da, wo du nicht die Soldaten hast tot umfallen lassen oder den Herodes, sondern da, wo du dich hast quälen lassen, töten lassen für meine Schuld. Danke dafür. Und Herr Jesus, ich möchte dich bitten, für all diejenigen, die heute Morgen da sind, dass du jedem nachgehst, dass du jedem zeigst, wo ein Defizit ist, wo möglicherweise jeder Einzelne sich einen eigenen Jesus zusammengezimmert hat, einem, der viel angenehmer und besser ist, als zumindest zu sein scheint, als du real bist. Nimm du diese Gedanken und Bilder weg. Bring du da neu Ordnung ins Denken hinein, dass wir alle dich immer mehr kennenlernen, wie du wirklich bist. Als absolut liebevoll, aber weise und gerecht bist du auch. Und manchmal bist du auch jemand, der uns zur Ordnung ruft, wenn wir es brauchen. Und bring du uns bei, dass wir auch das bereit sind zu akzeptieren. Und lass du uns auf dich vertrauen, wenn wir in Notlagen sind. Dass wir wirklich davon ausgehen können. Du hörst zu und du greifst ein. Aber du lässt uns auch in Krankheit, wenn das dran ist. Und dann gibst du uns die Kraft, Krankheit zu ertragen. So wie viele, viele Christen zur Zeit der Bibel und auch heute noch. Ich möchte dich für diejenigen bitten, die dein Wort schätzen, dass sie weiter dabei bleiben, dass du ihnen immer wieder dein Wort öffnest, dass du ihnen Motivation und Kraft und Freude schenkst im Umgang mit deinem Wort. Ich möchte dich für die bitten, die die Bibel gelangweilt beiseite legen, weil sie als langweilig empfunden oder meinen, sie wissen ja doch schon alles, was drin ist, oder weil sie meinen, sie haben keine Zeit dazu. Erinnere du sie in der nächsten Woche daran, die Bibel wieder rauszunehmen und drin zu lesen und begegne du ihnen durch dein Wort, dass sie merken, dass es eben, da bist du authentisch, da bist du wirklich echt. Bewahre du uns aber auch alle als die Liebhaber deines Wortes davor, die Bibel umzuinterpretieren, so wie wir sie gerne hätten. Sprich du gerade in der Bibel auch zu uns mit Aussagen, wie wir sie brauchen, wie sie unsere Auffassungen korrigieren, wenn sie falsch sind. Dass wir nicht am Ende sagen müssen, wir haben über dein Wort geeifert, aber mit Unverstand. Gib du uns da Klarheit, öffne du uns dein Wort immer wieder neu. Hilf du uns, diese Begeisterung auch weiterzutragen an unsere Familienmitglieder, an die Menschen in unserer direkten Umgebung und auch bei uns in der Gemeinde. Dass wir alle mit dazu beitragen können, dass immer mehr Menschen erkennen, wer du bist und wer dein Wort ist, dass das nicht auseinanderdividiert ist, sondern sich ergänzt. Und dass immer mehr Menschen in Wien und Umgebung und auch daher, wo ich komme und wo viele andere der Gäste herkommen, dass da dein Name groß gemacht wird. Dass Menschen Hosianna rufen können. Dass Menschen rufen können, du bist der Herr, du bist der, auf den es ankommt, du bist der Messias. Dass immer mehr Menschen das erkennen, dir vertrauen und einmal in der Ewigkeit bei dir sein werden, mit allen anderen deiner Kinder. Danke dafür. Amen. Amen.